Meine Mutter hat
Mutter, meine Mutter,
Mutter,
Mutter.
Mutter. Das allererste, was mir dazu einfällt, was ist meine Mutter, ist das Wort Erzeugerin.
Darüber hinaus bedeutet Körper, Zuhause, Nähe, Vertrautheit, Liebe zu diesem Körper und dem eventuellen Geist, der darin herrscht.
Mutter ist mehr, ist also so. Die Erde als das Runde und die Erde als das Schwarze, wo man was reinpflanzt. Das ist auch Mutter Erde, so. Das sind so Assoziationen, Mutter. Und das Meer. Das Meer auch.
Die Mutter, an die du nie denkst, lehnt an jeder Wand. Ein Feature von Ines Bodo.
Ich erinnere mich nur an einen brennenden Weihnachtsbaum und mein Brüderchen und mein Teddy. An meine Mutter weniger.
Im Interview vier Frauen, aufgewachsen in den 60er und 70er Jahren. Katharina, die Kulturmanagerin, die Schauspielerin Rike, Katrin, Kostümbildnerin und die Schriftstellerin Elisabeth.
Meine Mutter, da gibt's ziemlich heftige Sachen, was sich erziehungsmäßig erlaubt hat, aber von ihr mitbekommen, mein Gott, was habe ich von ihr mitbekommen? Die Probandin zuckt mit den Schultern, das kann man jetzt im Radio nicht sehen. Die Neigung zu kohlenhydratreicher Ernährung. Ich überlege mir immer, was meine Mutter denken würde, wenn sie jetzt hier neben mir sitzen würde. Was habe ich von ihr mitbekommen? Eigentlich immer nur Sachen, die ich anders machen will.
Kindheitserinnerung ist vielleicht, hat sehr viel mit Wehmut zu tun, dass man bestimmte Dinge in dem Augenblick, wo sie geschehen, nicht festhalten kann oder nicht präsent sind, sondern erst im verfärbten Blick zurück Gestalt annehmen.
Eine streitbare, glückliche Kindheit. Streitbar, weil in unserem Haus über alles geredet wurde und auch über alles gestritten wurde. Dass sich meine Eltern 1980 getrennt haben, ich bin 64 geboren, ich war knappe 16, das war äußerst schmerzhaft, weil damit war nicht zu rechnen, überhaupt nicht. Meine Mutter hat es auch nicht verkraftet. Danach passierte auch ein ziemlich großes Unglück. Meine Mutter hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Das konnte ich ihr viele Jahre nicht verzeihen, weil ich dachte, sie würde mich allein lassen. Das ist aber ihre Entscheidung und ihr Leben. Und deswegen habe ich das später, aber wirklich sehr viel später, rückwirkend begriffen und akzeptiert. Also es gab einmal, ich lag im Bett und habe es ganz laut schreien hören. Und ich wusste nicht, was das ist. Und als ich ins Arbeitszimmer meines Vaters kam, hatte mein Vater meine Mutter ganz doll im Arm, also als ob er sie, später habe ich das begriffen, beruhigt. Meine Mutter hatte einen solchen Schrei- und Heulkrampf. Es muss der Moment gewesen sein, als er ihr gesagt hat, dass er sich von ihr trennt.
Nein. 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 Nein, ich habe von meiner Mutter nicht viel Zärtlichkeit und Liebe erhalten. Wir haben da nie drüber gesprochen. Es wurde einfach so hingenommen. Ich weiß, dass meine jüngere Schwester mit ihr dann in den letzten Jahren das Gespräch darüber suchte und sie auch ziemlich massiv angegriffen hat. Würde ich niemals tun. Ich glaube, meine Mutter hat das getan und geleistet, was sie konnte, was in ihren Augen richtig war. Und dazu gehörten halt wenig Umarmungen, eigentlich gar keine. Sie hat sich sehr um Babys gekümmert. Ich glaube auch, dass ich liebevoll als Kleinkind großgezogen wurde, aber dann hat das radikal aufgehört. Mein Vater hat mir erzählt, dass sie sehr unter der Kälte ihrer Eltern gelitten hat und dann war sie offenbar nicht in der Lage, da was dran zu ändern. Bei mir hat das ausgelöst, bei meiner Tochter, dass ich mir gesagt habe, als ich wusste, ich werde schwanger, ich habe gesagt, ich werde dieses Kind in Liebe ersäufen. Also die wird nicht mehr wissen, wohin vor Küssen und Umarmungen und ich liebe dich und all sowas. Und das war auch sehr richtig so. Also es ist mir auch sehr leicht gefallen, muss ich sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, ich müsste mich jetzt überwinden.
Hm.
gibt es jetzt ein sehr lustiges Kapitel, die Bestrafung meiner Mutter. Ich war eine Elster, oder sagen wir mal so, ich habe alles geklaut, was nicht nied- und nagelfest war. Das Schlimme war nur, ich habe es nie für mich geklaut, aber es wurde eben immer leider Gottes auch sofort bemerkt. Beispiel, ich gehe mit meiner Mutter einkaufen, bin 4,5 Jahre alt und klaue Schokoladen, Hohlkörper und stopfe sie in meine Wollstrumpfhose. Woraufhin meine Mutter mir also den Hintern auf offener Straße versohlte, weil es ihr so peinlich war, als diese aus der Wollstrumpfhose kommenden, zerschmolzenen Schokoladenhohlkörper auf dem Kassentisch ausgepackt werden mussten.
1 Meter Gartenschlauch. Der sinkt, wenn der auf dem Arsch landet. Boah, Kleiderbügel. Halleluja.
Ach so, und dann gab es natürlich später noch Bestrafungen. Also wenn man als Jugendlicher dann losgegangen ist und nach Hause kommen sollte. Und ich bin dann immer später nach Hause gekommen. Und dann gab es die moralische Bestrafung. Also du müsstest doch wissen, dass ich mir Sorgen mache und so weiter. Hat aber nicht funktioniert. Ja, vor allem dann, ja, erst recht nicht mehr, wenn sie dann heimlich heiratet. Also ich meine, da funktionieren die Kategorien ja gar nicht mehr.
Also Bestrafung war nie direkt, sicher aus schlechtem Gewissen, sicher aus Angst, sicher auch Furcht, die kindliche Seele zu verletzen. Das heißt, die Auseinandersetzungen waren immer eher indirekt, die waren nie offen. Und insofern war es schwierig, also ein Gegenüber zu haben, dem man sich gegenüberstellt eben oder sich auseinandersetzt oder Konflikte klar und direkt löst, auch mal akzeptiert, dass es eine ganz klare Gegenmeinung gibt. Was es schwierig macht für mein heutiges Erwachsenenleben, eben Konflikte auszuhalten oder sie klar zu benennen oder anderen Menschen gegenüberzutreten, ohne persönlich verletzt zu sein. Auch selber Dinge aushalten kann, die vielleicht eine Kritik mir gegenüber sind.
Es gibt 2 prägende Kindheitserinnerungen. Die eine ist die Markklößchensuppe, die ich partout nicht essen wollte, die ich sogar ausgespien habe, wo ich so lange dann vorm Teller sitzen musste, bis abends mein Vater kam, der sagte, was soll denn der Quatsch, und mich erlöste. Also war sie schon heftig drauf. Wenn sie was wollte, dann wurde da nicht diskutiert, sondern befohlen. Diese Markklößchensuppe ist wirklich prägend. Ich esse bis heute keine. Ich weiß, wie die aussah. Ich weiß auch, wie die Klößchen aussahen. Die 2. prägende Kindheitserinnerung ist die Schönheit meiner Mutter, die auf einmal aufflackerte. Gar ganz unerwartet eine normale Frau, die Mama halt. Und dann in einem Moment, abends, als sie sich verabschiedet hat, ans Bett trat und Lippenstift, Frisur, Kleid und auf einmal ein Wesen vom anderen Stern war. Und ich völlig hin und weg war. Also wie ein Mensch sich so verändern konnte, das hat mir vielleicht später Mut gemacht, es bei mir doch auch mal zu versuchen.
Das finde ich sehr spannend. Was ich von ihr habe, ist, sich vorteilhaft zu kleiden und sich vorteilhaft zu schminken. Es ist kein Quatsch. Meine Mutter hat wieder entdeckt, mit 74, wie schön Lidschatten sein kann.
Ich habe meine Mutter als schön erlebt auf Fotos, die mein 2. Vater von ihr gemacht hat, die sehr künstlerisch sind, sehr im Stil der 60er Jahre, Schwarz-Weiß-Fotos.
Was sie noch schön kann, ist, oder kleine Gesten, wenn ich mit meiner Mutter Fotos angucke, Geschichten erzählen, so oft wie es irgend geht, das ist wunderschön. Und dieses Oh, das ist ihr Wortlaut. Oh, wenn sie sich freut, wenn sie sich wundert, wenn Feuerwerk ist oder irgendwie, wenn sie so oh, macht. Das ist total schön.
Also eigentlich hat sie mir beigebracht, nicht so zu werden, wie sie ist. Versuchen, nicht so zu sein, wie sie ist, weil ich mein ganzes Leben das Gefühl hatte, dass meine Mutter vielleicht doch ein anderes Leben hätte leben wollen, eins, das leichter gewesen wäre, eins, das sie vielleicht nicht so an den Rand ihrer Kräfte gebracht hätte, eins, das sie vielleicht glücklicher gemacht hätte. Sie hat auf mich immer so einen unglücklichen Eindruck gemacht, so wenig Glück, wenig Leichtigkeit, wenig laissez-faire, immer alles so verbissen irgendwie. Und da habe ich draus gezogen für mich, also dass ich Dinge anders machen möchte. Sie war eigentlich immer so ein Beispiel, wie man Dinge nicht machen sollte. Von daher, ja, war sie doch eine Inspiration.
Das ist vielleicht grotesk oder absurd, dass ich eigentlich alle mir möglichen lieben oder guten Bilder, die fleischlicher Art sind, in Bezug auf meine Mutter verbiete oder verboten habe. Und ich also alles, was an positiven Gesten ist, aus meinem Hirn eliminiere, weil da dunkle Erinnerungen sind.
Die äußerliche Ähnlichkeit habe ich versucht auszuradieren. Meine Mutter konnte nicht mit erhobenen Mundwinkeln lachen. Sie hat immer mit nach unten hängenden Mundwinkeln, also wenn überhaupt, es gab ihr immer so was Missmutiges, sogar wenn sie fröhlich war. Und ich habe eines Tages in den Spiegel geguckt und festgestellt, du lachst genauso. Und seitdem habe ich versucht, das ist so 20 Jahre her, die Mundwinkel beim Lachen hochzuziehen. Das hat aber nichts mit meiner Mutter zu tun, sondern einfach nur mit einer Beobachtung.
Mein großes Unglück ist, dass ich große Ähnlichkeit zu meiner Mutter habe, was mir jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue, bewusst wird. Ich versuche das zu verdrängen, aber je mehr ich mich ihrem Alter annähere, das mir im Gedächtnis ist, habe ich das Gefühl, dass ich eben in meinem Spiegelbild mir erscheint, wenn ich mich selber ansehe. Und das ist für mich sehr unangenehm. Später vielleicht nicht mehr.
Ähnlichkeiten mit meiner Mutter? Nö, habe ich nicht.
Ja, Leute, die meine Mutter und mich auf der Straße sehen, gehen sofort davon aus, dass wir Mutter und Tochter sind. Aber ich denke, dass ich manchmal sogar in Bewegungen oder bestimmten Gewohnheiten eine Ähnlichkeit mit ihr feststelle, was mir nicht immer recht ist.
Die Aufklärung meiner Mutter war ein, nun, wie soll ich sagen, ich wusste bis dato alles. Ich habe sogar mit einer Klassenkameradin schon im Bett gelegen und wir haben geübt, wie das so funktioniert, so zwischen Mann und Frau, so die Choreografie, nicht der, den Akt an und für sich, aber so eine gewisse Art von Choreografie. Aber meine Mutter nahm mich eines Tages mit ins elterliche Schlafzimmer, komischerweise ausgerechnet. Ich weiß nicht, warum dort immer solche Gespräche stattfinden müssen, in diesem gemachten Doppelbett mit dem Spiegelschrank und meinte, ja, also es funktioniert so und so. Ich weiß nicht mehr, wie sie mir das erklärt hat. Ich dachte nur, bitte hör auf, es ist so furchtbar, es ist so peinlich, ich will es nicht wissen, ich will es nicht hören, um Gottes Willen. Und irgendwann war es dann vorbei. Sie meinte, ob ich noch, ich weiß nicht, ob sie noch fragte, ob ich Fragen hätte. Also ich ging hinaus wie ein begossener Pudel und dachte, oh Gott, was war das denn? Also so wurde ich dann von meiner Mutter aufgeklärt. Das war eine Pflicht, die sie sich vorgenommen hatte und die sie erfüllt hat. Und wir haben beide nie wieder ein Wort drüber verloren.
Aber meine Mutter hat mir einen Satz, nein, zwei Sätze in dieser Hinsicht mit auf den Weg gegeben. Der eine Satz war, als ich das erste Mal mit einem Jungen schlafen wollte, habe ich sie gefragt, wie es geht. Also, nein, wie man sich verhält, ja. Und da hat sie gesagt, tu, was dir gut tut. Das fand ich irre. Tu nichts, was dir nicht gut tut. Egal was, sexueller Hinsicht. Und den anderen Satz, das ist der schönste Satz überhaupt, den sie mir in ihrem Leben geschenkt hat, der heißt, lass dich finden. Der ist wunderschön. Wenn man so einsam ist oder allein ist. Dazu muss man natürlich da sein, damit man gefunden werden kann. Aber lass dich finden, was einen Partner angeht oder so. Das ist wichtig.
Und so wird vieles gewesen sein, was man verdrängt, was man nicht mehr weiß, was man vergisst, aber wo doch irgendwo eine liebende Hand gewesen sein muss. Sonst wäre man auch nicht so geworden, wie man heute ist.
Wenn ich darüber nachdenke, was mich geprägt haben könnte, oder in welcher Form meine Mutter mich geprägt haben könnte, denke ich, ist es in vorderer Linie das Bewusstsein als Frau sehr eigenständig in der Welt zu sein, mich in keiner Weise abhängig machen zu wollen von irgendwelchen Bindungen, von Menschen oder Partnern, denen ich sozusagen unterlegen bin. Ich suche mir unbewusst, denke ich, immer Partner für mein Leben, wo ich weiß, dass ich meinen Freiraum haben und behalten kann, der für mich sehr wichtig ist.
Die prägendste wäre diese Selbstmordgeschichte eigentlich. Aber ich sag mal so, die prägendste ist eigentlich, wie sie mit ihren kurzen Haaren im Strandkorb, das ist eine Wiederholungsgeschichte, deswegen ist sie so irre, sitzt und mich aus dem Wasser ruft.
Ich glaube, dass diese gesamte Situation meines Menschwerdens und Großwerdens und Frauwerdens natürlich sehr stark geprägt ist von den Defiziten, die ich habe und dessen, wonach man sich vielleicht gesehnt hat und dem Bewusstsein, dass einem das in gewisser Weise vorenthalten geblieben ist, glaube ich, dass das durchaus aber eine äußere Stärkung ist, weil es eher Kraft und Durchsetzung verlangt und man trotzdem in einer gewissen Weise dabei aber sehr einsam bleibt, also auch hier sehr zwiespältig zu betrachten.
Ja, da gibt es einen gewissen, glaube ich, einen gewissen Widerspruch. Also das nach außen hin weiß ich auch inzwischen, dass immer sagen, du bist eine starke Frau, was mich dann teilweise irritiert, inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Es gibt diese emotionale Seite, also dass die auch, glaube ich, mit Mutter zu tun hat, dass man dadurch, dass man diese emotionale Bindung nicht hat oder nur wenig hat, dass dass man doch irgendwo auch eine große Unsicherheit hat auf emotionaler Ebene. Und die ist ja auch ein alter Trick. Also wenn man natürlich nach außen hin stark auftritt, dann kommt man nicht so schnell an diese Unsicherheit ran.
Also ich glaube, dass ich einen Schutzmechanismus in mir habe, der mich davor bewahrt, kaputt zu gehen an Dingen. So. Aber ich glaube, dass ich die Fähigkeit habe, meine Schwächen nicht zu verstecken. Und wenn ich sie aber zeige, passiert es oft, dass Leute damit schluderhaft umgehen. Deswegen zeigt man oft mehr Stärke, als man eigentlich hat. Und was dumm ist, Männern gegenüber verhält man sich oft viel zu stark. Die sagen dann immer, was braucht die Frau, was sie nicht schon hat?
Weil alle Frauen, die heutzutage ihre Füße nicht mehr abbinden lassen, wie bei den Japanern, plötzlich starke Frauen sind. Was bedeutet, man muss für sie keine Verantwortung übernehmen. Das finde ich sehr schade, weil ich das Gefühl habe, ich fände es ganz nett, wenn jemand mal ab und an für mich Verantwortung übernimmt. Und wenn es nur sein mag, dass man mir die Tür nicht vor der Nase zuknallt oder irgendwie Bitte und Danke sagt. Also ich nehme mich gezwungenermaßen als gezwungen starke Frau hin, weil mir die Alternativen dazu fehlen. Ich kann mich ja nicht in den Straßengraben legen und sagen, so jetzt bin ich schwach, helft mir mal. Ich habe meiner Mutter alles verziehen. Ich kann gar nicht anders, als ihr alles zu verzeihen, weil ich glaube, dass nichts, was sie in ihrem Leben an Fehlern gemacht hat, bewusste Fehler, Bosheit, Schwärze der Seele gewesen ist, sondern dass sie, ich habe ihnen beiden, meinen Eltern mal gesagt, sie haben meines Erachtens versucht, die besten Eltern zu sein, die sie sein konnten. Sie haben viele Fehler gemacht, aber welcher Mensch ist ohne Fehler? Ich habe ihr wirklich alles verziehen.
Ich habe meiner Mutter nicht verziehen, dass sie heimlich geheiratet hat. Also sie hat, nachdem meine Eltern sich getrennt hatten und sie diverse Freundschaften hatten mit anderen Männern, mit 13, als ich 13 war, einen Zahnarzt kennengelernt und zu dem sind wir auch hingezogen. Der hatte 4 Kinder, die wohnten allerdings bei der getrennten Ehefrau. Und die sind also sozusagen nicht präsent gewesen, aber lebten nebenan. Und nach 5 Jahren des Zusammenlebens, ich muss auch dazu sagen, dass ich mit ihm nicht besonders gut klarkam, ich kam aus dem Urlaub zurück, einem Sommerurlaub, und man saß zusammen, da war die Tafel gedeckt, meine Großmutter war da. Und da gingen plötzlich Fotos rum. Und ich guckte mir diese Fotos an und habe gesehen, dass das ja offensichtlich Hochzeitsfotos sind. Und da haben die halt in dieser Zeit geheiratet und ich wusste von nichts.
Da müsste ich meine Tagebuchaufzeichnungen mal rauskramen, weil ich weiß, ich habe da neulich was drin gelesen, dass ich mir wünschte, ich könnte sie irgendwo mal festbinden und sie würde nicht immer zu sagen, du bist wie dein Vater. Aber es war kurz nach der Scheidung. Da Da hatten wir kein gutes Verhältnis. Da hat sie mir eben immer vorgeworfen, ich sei wie mein Vater. Aber von ihm gerade verlassen, war das klar, dass dann so eine... Das war schmerzhaft. Also da hat sie mich verletzt, unbewusst. Aber ich habe das damals auch nicht als Verletzung in dem Sinne aufgenommen, sondern ich glaube, wir haben uns damals mühsam wieder zusammengerauft. Es gab eine Zeit, wo es nicht gut ging. Es gab nichts zu verzeihen. Also meine Mutter ist ein Mensch, der mit seinen Schwächen, genau wie jeder Mensch auf der Welt, klug umgeht. Und da gibt es keine schlimmen Einschnitte, die ich je zu verzeihen gehabt hätte. Also bis auf, die Selbstmordgeschichte ist eine Sache, die, ich kann es nur nochmal wiederholen, ich habe vollstes Verständnis dafür.
Ich glaube, ich habe große Konflikte und innere Zerrissenheiten im Verhältnis zu meiner Mutter gerade heute, weil ich weiß, dass meine Mutter vergänglich ist und ich es wohl kaum schaffen werde, die Fragen zu stellen, die ich ihr stellen würde wollen, aus Angst, sie zu verletzen. Und ich mich schäme und hasse dafür, dass ich meine Mutter nicht lieben kann.
Also die Frage ist natürlich eher dann, was passiert mit einem, wenn die Mutter plötzlich komplett von dir abhängig ist.
Die schlimmste Erinnerung oder die traurigste vielleicht oder die mich am meisten beängstigt hat in Bezug auf meine Mutter, ist die Situation, dass meine Mama mit irgendwann, als ich noch ein Kind war, ins Krankenhaus musste, weil es einen Unfall gab und ich meine Mutter verloren glaubte und auch meinen Vater verloren glaubte und ich in einem Kinderheim mich wiederfand und zurückgeworfen war auf diese Situation des Alleinseins und Zurückgelassenseins. Und ich mir natürlich sehr wünschte, dass meine Mutter wieder gesund werden sollte, damit ich sie wieder bekäme. Und dass ich das, glaube ich, sehr vermissen werde, wenn meine Mutter nicht mehr sein wird. Und ich das für mich eine sehr große und tiefe Verletzung bleiben wird. Die Unfähigkeit meinerseits, meine Mutter in die Arme zu nehmen und meine Mutter zu lieben.
Das ist eigentlich auch wieder eine schöne Erinnerung, diese schmerzlichste Erinnerung, die mir viel Herzeleid gebracht hat, war, als meine Mutter sehr, sehr schwer krank war. Ich sie im Rollstuhl an die Tür fuhr und sie irgendwie Schmerzen hatte. Und ich sie in den Arm nahm, um sie zu trösten und nicht damit rechnete, dass sie ihren Kopf an mich lehnte und ausatmete, sich gehen ließ, an mich lehnte und wir wirklich eine halbe Minute in dieser Umarmung verharrten. Also es war die einzige wirkliche, innige, körperliche Nähe, an die ich mich mit ihr erinnern kann. Und sie hat mir sehr viel bedeutet. Also für sie war das ein Loslassen können mal, für mich ihr Mitgefühl zu zeigen, was sie brauchte in dieser letzten Zeit der Krankheit. Und ohne Worte einfach nur beieinander sein und sich fühlen und spüren. Eine schmerzliche Erinnerung deshalb, weil sie mir so im Nachhinein so viel Wehmut in mir ausgelöst hat. Und eine schöne, weil sie für mich, ja, am Ende ihres Lebens so einen Trost bedeutet hat. Sehr ambivalent. Trotzdem sehr berührend, sehr schmerzend auch, weil es eben die einzige war. Aber dass man dann doch diesen Moment erleben konnte, also viel Dankbarkeit auch dabei. Ja, dass sie so sich wirklich hingegeben hat mal. Das kannte ich von ihr nicht.
Sie hörten ein Feature von Ines Burdo zu einem Zitat von Ingeborg Bachmann. Die Mutter, an die du nie denkst, lehnt an jeder Wand. Es sprachen Katrin, Rike, Katharina und Elisabeth. Realisation Ines Burdo in Zusammenarbeit mit Parasound Tonstudio Berlin.
Meine Mutter.
Meine Mutter.
Eine Produktion von Ines Burdo, gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Kultur Mecklenburg-Vorpommern.